Dass du heute Morgen hier bist. Vor 2 Wochen war Himmelfahrt. Und in den Wochen zwischen Ostern und Pfingsten hatte Jesus noch einiges zu sagen. Und ich glaube, die Jünger hatten einige Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du manchmal mit Fragen in den Gottesdienst kommst oder mit Fragen vor Gott kommst. Aber ich habe manchmal Fragen. Und Jesus, er sprach mit den Jüngern, er gab Antworten, er gab Anweisungen, er schien ungefähr 500 Leuten, lesen wir im Korintherbrief. Und die Jünger hatten einen Auftrag bekommen. Matthäus 28, geht in die Welt, macht zu Jüngern, lehret sie, tauft sie. Und wenn ich diesen Vers lese, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann denke ich mir, da steht ganz schön Arbeit an. Ständig auf was Neues einstehen, hinaus in die Welt, alles nicht so recht vertraut. Wer kennt das im Urlaub, wenn man einkaufen geht im Urlaub und man braucht Ewigkeiten im Urlaub, weil der Supermarkt anders ist und die Sprache ist anders und die Produkte, man kennt sie nicht und man braucht so Ewigkeiten? Das Gefühl kriege ich ein bisschen, wenn ich den Missionsauftrag lese. Ich denke mir ein bisschen, oh, das ist Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Und Jesus ergänzt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, lesen wir: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Es wirkt wie, als hätte Jesus erkannt, huh, da brauchst noch Hilfe. Da, als hätte Gott gesagt, oh, das lassen wir sie nicht alleine machen, da brauchst noch Hilfe. Ich schenke ihnen die Zusage, da kommt jemand, der euch Kraft schenkt. Aber es fühlt sich nach Arbeit an. Darf das Reich Gottes sich nach Arbeit anfühlen? Das beschäftigt mich diese Woche. Und manchmal haben wir so ein bisschen das Gefühl, damit es göttlich ist, muss es aus dem Himmel fallen. Damit Gemeinde gebaut werden kann, damit irgendwas passiert auf dieser Welt, damit es von Gott kommt, dann muss es mir zufallen, sonst ist es ja irgendwie meine eigene Leistung. Und das ist so eine spannende Frage, so eine Spannung, in der wir uns bewegen heute, die ganze Predigt über, weil es passiert was, als dieser Heilige Geist kommt. Eines Tages, er kommt herab und aus den 12, wenn wir ganz unten anfangen, wirklich 12, es waren wahrscheinlich mehr, damals, wenn er sagt, ungefähr 500 Leuten erschienen, aber sagen wir, von den 12 Aposteln in einem Tag auf 3000 und dann auf 5000. Also wenn man ganz unten anfängt und ganz oben, das sind die Zahlen, die uns Lukas berichtet in der Apostelgeschichte, dann ist es ein Wachstum von wie viel? Ungefähr 40.000%, glaube ich, weiß ich nicht. Jemand, der besser in Mathe ist, darf es berechnen, aber es ist viel, es ist ein extremes Wachstum. 5.000 Männer waren das nach einigen Tagen, lesen wir in Apostelgeschichte. Und dazu kommen Frauen und Kinder. Damit ihr es ein bisschen in Relation setzen könnt, was das bedeutet für eine junge Kirche. Man sagt, es gab in ganz Israel zu der Zeit 6.000 Pharisäer. Die unteren Schätzungen von Jerusalem gehen aus, dass da 30.000 bis 50.000 Menschen gelebt haben. 3.000 einmal und dann noch 2.000, das sind 10%. 10% einer Stadt ändern ihr Leben, lassen sich taufen, denken komplett neu, verhalten sich komplett neu, ändern ihr gesamtes Leben. Das ist viel. 10%. Da waren jetzt noch Pilger vor Ort aufgrund des Festes. Aber versteht ihr die Tragweite dessen, was das für eine Sprengkraft hat, wenn durch den Querschnitt komplett durch 10% gläubig werden? Ich glaube, da war schon ein gewisser Gründergeist, eine bestimmte Atmosphäre. Aber diese Menschen, sie wurden auch hungrig, sie wurden auch müde, sie hatten auch Vorstellungen, wie das zu laufen hat. Wir idealisieren manchmal diese Urgemeinde, das ist auch alles happy clappy. Da war auch mal jemand sauer. Da hat jemand auch mal gedacht, boah, ich wäre lieber gern beim Petrus im Hauskreis anstatt beim Thaddäus. Das hat mal jemand gedacht. Ich fand es so schön, wir hatten Wohnwoche hier mit der Jugend und ich habe letztens mit dem Ian, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich es erzähle, ich habe ihn gefragt, wie fandest du die Wohnwoche? Und er hat den wunderschönen Satz gesagt, es war wunderschön, es war wie nach Hause zu kommen jeden Tag. Und wenn ich mir in Apostelgeschichte 2 durchlese, wie das ausgesehen hat, ich lese nur ein paar Schlagwörter, das Leben, was prägte das Leben der Christen? Sie waren in der Lehre unterwiesen, Zusammenhalt, gegenseitige Liebe, Hilfsbereitschaft, sie nahmen das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz. Sie waren einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel. Um miteinander zu essen, kamen sie in die Häuser und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren vor überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie priesen bei allem Gott, was sie taten, standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Es ist wunderschön. Und wichtig für uns zu verstehen, das ist deskriptiv, nicht normativ. Also es ist beschreibend und nicht eine Richtschnur. Dass sie ihre Häuser verkaufen, es wird beschrieben. Es wird nicht von uns verlangt. Ich glaube, das ist wichtig, um da ein bisschen Entspannung reinzukriegen. Auch für uns als Gemeinde ist es eine ziemlich harte Richtschnur, an der wir uns messen müssten, wenn wir sagen, das muss so sein. Aber ich finde es doch spannend und interessant zu sehen, was der Geist Gottes auslöst in den Menschen. Und dann frage ich mich schon manchmal, wenn ich in unsere Gemeindelandschaft schaue, sehe ich diese Radikalität? Sehe ich das? So oder so, die Kirche, egal ob in der Form oder in unserer Form oder in irgendeiner anderen Form, ist das radikalste soziale Experiment der Geschichte. Sagt Scott McKnight, ein Theologe, ein Neutestamentler, der sagt, das radikalste soziale Experiment, das, was alles durchgeworfen hat, jede soziale Ordnung, jedes Verständnis ist die Kirche. 10% bei 80.000 Ludwigsburgern. 8.000 auf einmal. Wohin mit denen? Wer besucht welche Hauskreise? Wer unterrichtet wen? Wer sitzt bei Petrus? Wer bei Thaddäus? Wer bei Johannes? Quer durch alle sozialen Schichten, quer durch alle Religionen, quer durch die Gesellschaft, quer durch die Familien. Später lesen wir in Kolosser, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus und er ist alles in allen. Wisst ihr, wie schwierig es ist, eine so heterogene Gruppe zu einen? Wo findet man das? Wo findet man diese Komplexität, dass man sagt, da gibt es jetzt einen Sklaven und da gibt es einen Herren und unter der Woche haben die dieses Machtgefälle und die beide kommen zum Herrn, kommen zu Jesus und irgendwie ist es anders. Ich finde es super spannend. Und ich bin ein großer Fan von Sprache, denn sie zeigt Ideen und Konzepte, die dahinter liegen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in einer Besprechung seid oder euch mit Freunden trefft und dann geht eine Diskussion los oder geht eine Frage los und man merkt, meistens ist es eher als Außenstehender, die reden komplett aneinander vorbei. Die benutzen zwar die gleichen Worte, aber meinen unterschiedliche Dinge. Und wir füllen die Begriffe unterschiedlich. Und wenn wir uns anschauen, wie viele verschiedene Menschen in diese Kirche kommen, wie viele verschiedene Menschen bei uns in unsere Gemeinde kommen, dann sehen wir das oft an der Sprache und wenn wir gemeinsam diskutieren, wenn wir gemeinsam sprechen, wenn wir uns austauschen über die Ideen und Konzepte. Wenn meine Familie selbst in der dritten oder vierten Generation von Flucht spricht, dann haben wir eine kollektive Idee, die über die Generationen so tröpfelt und manchmal ein bisschen verwässert wird, aber wir haben eine kollektive Idee davon, was Flucht bedeutet. Und wir füllen dieses Wort Flucht irgendwie mit, wie so ein Eimer, wir füllen da irgendwie so rein und Flucht ist für uns schon auch Verlust, es ist schon auch Angst, aber es ist auch ein bisschen Stolz. Wir haben es auch ein bisschen geschafft. Es ist ein bisschen Vertrauen auf Gott, der uns durchgetragen hat. Wenn ich das mit einem Schweizer diskutiere, dem seine Vorfahren irgendwie die Schweiz gegründet haben und der noch immer in der Schweiz wohnt, der wird Flucht ganz anders für sich verbinden. Für den wird da was ganz anderes rauskommen. Und die Sprache, sie ist Ausdruck von Konzepten. Das gleiche Wort hat vielleicht einen ganz anderen Container. Im Russischen. Im Russischen hat es vielleicht einen ganz anderen Container. Und das wird vor allem deutlich, wenn jemand eine andere Sprache spricht. Wer hat alles Deutsch als Muttersprache? Kurze Hand hoch. Wer hat alles nicht Deutsch als Muttersprache? Okay. Ich nehme die Ida. Ida, komm mal bitte kurz vor zu mir. Ich brauche das rote Mikro. Ich habe der Ida was mitgebracht. Und zwar ein Bild. Weil wenn Ida ihre Vorstellung teilt, wie Gemeinde auszusehen hat. Schau mal hier. Ida, ich zeige dir ein Bild. Wir sagen, wir tun so, das ist eine Offenbarung Gottes an dich. Dieses Bild. Beschreib doch, wie siehst du Gemeinde?
Also Niklas hat mich gefragt. Also so spontan bin ich nicht, also besonders in Russisch. Ich habe alles gegoogelt. Also, ich soll jetzt erklären. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Und zwar, это выглядит как пол. Oh, Entschuldigung. Это выглядит как пол. Потом выглядит эти три столбы. Потом выглядит это как прямоугольники и два квадрата наверху.
Sehr gut, vielen Dank.
Hast du mich verstanden?
Ja. Wer traut sich zu, diesen Turm zu bauen? Ian, wenn ich dich jetzt frage, komm bitte hier vor und bau den Turm. Du darfst gehen. Könntest du den Turm bauen? Könntest du Gemeinde bauen, so wie Ida sie gesehen hat? Ich zeige euch, was ich Ida gezeigt habe. Dieses Bild. Wenn jetzt Nasrin kommt und dieses Bild bekommt, dann sieht sie die Farben. Und wenn sie es in Farsi darstellt und wir reden alle über den gleichen Turm, wir reden alle über diese gleichen Bausteine und wir wissen gar nicht, welche davon bauen unsere Gemeinde und welche nicht. Wie schaffen wir es, wenn jeder wie seine eigene Sprache im Kopf hat, seine eigene Prägung, seine eigenen Konzepte, wie schaffen wir es gemeinsam an Gottes Offenbarung, an Gottes Gemeinde zu bauen? Wie schaffen wir es gemeinsam einen Turm zu bauen, wenn Ida Russisch redet, Nasrin Farsi, ich Deutsch und jeder, der auch Deutsch redet, jeder mit einer unterschiedlichen Prägung. Der Schweizer redet auch Deutsch, sagen manche, aber der Schweizer redet auch Deutsch und wenn wir über Flucht reden, meinen wir was Unterschiedliches. Jeder hat seine Prägung, jeder kommt irgendwie in diese Gemeinde und sie versuchen gemeinsam rauszufinden, wie das funktioniert. Wenn ich heute durch die Reihen gehe und fragen würde, wie soll diese Gemeinde aussehen? Was brauchen wir als nächstes? Was ist der nächste Schritt für uns? Wie wollen wir Gemeinde weiterbauen? Was wollen wir als nächstes tun? Was sollen wir lassen? Was für Antworten werde ich bekommen? Und jeder hat vielleicht ein Bild, aber wir sprechen in unterschiedlichen Sprachen. Jemand hat vielleicht so ein Foto, klar vor sich, das soll Gemeinde sein. Und jemand hat irgendwie nur einen verkritzelten kleinen Zettel, wo ein paar Formen drauf sind. Und die große Frage, die mich beschäftigt, was für ein Bild zeichnen wir? Was für ein Bild zeichnen wir? Zeichnen wir ein Bild der Einmütigkeit? Wer verkauft all seinen Besitz? Wer kommt einmütig zum Tempel in großer Liebe? Eine solche Bereitschaft, eine Gemeinde zu unterstützen, alles zu verkaufen. In Treue. Treu hier aufzutauchen. Es ist ein großer Wert. Wir vergessen es manchmal. Aber Sonntag für Sonntag, 10.30 Uhr hier zu sitzen, es hat eine Bedeutung. Freudig zu kommen, hat eine Bedeutung. In Ehrfurcht vor Gott zu kommen. Manchmal ist es bei uns, regt mich tierisch auf, bis in den Lobpreis rein wird geredet. Wenn wir uns das anschauen, wie die Urgemeinde umgeht, was ihre Reaktion des Geistes auf den Geist ist, wie Paulus später darauf bemüht ist, seid einheitlich. Einheit, Liebe, gemeinsames Fundament, gemeinsame Ausrichtung. Ich glaube, der Schlüssel, und ich bin der festen Überzeugung, der Schlüssel für erfolgreichen Gemeindebau, für viele Leute werden eins, ist Pfingsten und der Geist Gottes. Viele Leute, viele verschiedene Nationen, Menschen, alle am Ende werden wir vereint sein, aber dass viele zusammenkommen zu einer Gemeinde, damit das geschehen kann, was wir in Apostelgeschichte 2 lesen, dass Leute sagen, ey, der ist mir so viel wert, ich verkaufe mein Haus. Ich glaube, das liegt in Pfingsten. Und um zu sehen, warum Pfingsten der Schlüssel ist, müssen wir schauen, was das Problem ist und woher es kommt. Und ich hoffe, ihr seid ready. Ich bin ready, ich habe Zeug dabei ohne Ende. Wir werden sehen. Let's go. Der umgekehrte Turmbau. Wir sprechen nämlich über Babel. Der Turmbau zu Babel. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns relativ am Anfang der Bibel in den ersten 11 Kapiteln. Also es ist passiert, Gott hat die Erde geschaffen, hat Menschen geschaffen, sie wurden aus dem Garten Eden vertrieben, dann hat Kain Abel umgebracht, dann gab es die Nachkommen Kains, dann gibt es ganz viele andere Nachkommen bis zu Noah, dann hat Noah die Arche gebaut, Sinnflut, und es herrscht eine Kultur der Gewalt auf dieser Erde. In 4 Vers 23 fasst man das so ein bisschen zusammen, da steht, sagt jemand ein Gedicht und das ist so ein bisschen so sinnbildlich, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch, einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Das war der Umgangston damals. Es war eine Kultur der Gewalt. Und dann kurz vor der Geschichte des Turmbaus zu Babels passiert was Spannendes und das bringt uns manchmal ein bisschen durcheinander, wenn wir das lesen. In 1. Mose 10 ist wie so eine Ahnenreihe und man sieht so, wo die verschiedenen Völker aufgeteilt werden und man sieht so ganz viele Generationen, der war der Sohn von dem und der war der Sohn von dem und der hat die Söhne und so weiter. Und dann steht am Ende, jeder wurde verteilt nach seiner Zunge. Jeder wurde verteilt nach seiner Sprache. Und dann lesen wir, und da beginnt unsere Geschichte, die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Also es gibt Kapitel 10 und es macht wie einen Vorgriff, es zeigt die ganze Geschichte. Und dann gibt es den Turmbau zu Babel und der fängt quasi wieder vorne an mit dem Turmbau zu Babel. Und wir sind direkt quasi erzählerisch raus aus der Arche. Wir nehmen das Land ein als Menschen und jetzt kommen wir zu Babel. Und in Kapitel 10, das ist noch auch ein letzter wichtiger Punkt, lesen wir von Nimrod, dem Tyrannen. Und man sagt von ihm, er geht hinaus in dieses Land, in die Ebene von China. Und er gründet Babel. Und jetzt setzen wir ein bei der Geschichte von Babel. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zu dem anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort an über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache über der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, aber es ist super spannend, weil darin so viel steckt. Und ich habe es jetzt wieder erkannt, es sind diese Geschichten, die man aus der Kinderstunde kennt, die dann noch so viel Tiefe haben. Was passiert? Die Menschen, sie ziehen entlang, alle sprechen das Gleiche, alle haben dieselbe Wörter, dieselbe Sprache und sie bauen eine Stadt mit einem Turm mittendrin. Die ganze Struktur dieses Textes ist folgender: Das machen die Menschen mit dem Land, sie lassen sich nieder hier unten, das macht Gott mit dem Land, dann gibt es zwei Verse zu, was wollen die Menschen, dann kommt Gott herab und dann sagt Gott, was er tut. Und sie hatten nicht nur die gleiche Sprache, das, wie sie alle Deutsch gesprochen haben, sondern was das meint, also wortwörtlich steht da Lippe, sie hatten die gleiche Lippe, sie hatten auch das kulturelle Konzept war gleich. Ihre Ideen waren gleich, ihr Verständnis von Dingen war gleich. Also es gab wie so eine Sicht auf die Dinge. Die Ideen waren gleich, ihre Konstrukte waren gleich, sie denken und reden gleich. Und das ist doch eigentlich eine super Sache. Man könnte ja meinen, das ist doch super, endlich mal Einheit unter den Menschen, sie töten sich nicht, alles super, sie machen gemeinsam sogar technische Innovationen. Man liest so schnell drüber, über den Stein und den Mörtel, aber im Prinzip steht da drin, ey, wir haben unsere Häuser nicht mehr aus Stein gebaut, sondern wir haben Ziegel gebrannt. Und wir haben Asphalt als Mörtel genommen. Wir bauen eine richtig feste Stadt. Da ist technische Innovation. Da geht es voran. Die Menschen kommen zusammen und bauen was. Was hat Gott dagegen? Ich glaube, um das zu verstehen, muss man das Bild der Stadt verstehen. Es ist die zweite Stadt, von der wir lesen, die gebaut wird. Die erste Stadt, wer weiß es, ist die von Kain. Und Kain baut eine Stadt aus Reaktion auf seine Vertreibung. Und zwar passiert Folgendes. Kain, er erschlägt Abel und auf einmal kriegt er furchtbare Angst, dass er auch umgebracht wird. Er hat irgendwie verstanden, ah, okay, ich kann jemand das Leben nehmen, das kann ja mir auch passieren. Und er hat furchtbare Angst und Gott sagt, ich gebe dir ein Mal, ich schütze dich. Niemand soll dich umbringen. Aber Kain, er hat solche Angst, seine Reaktion darauf ist, ich baue eine Stadt. Was ist eine Stadt? Er hat nicht allein eine ganze Stadt gebaut, sondern es sind Häuser mit einer Mauer drumherum. Es ist die eigene Isolation. Es ist die eigene Sicherheit. Ich vertraue mir und dem, was ich baue, mehr. Die Idee der Stadt ist eine Idee der eigenen Sicherheit. Es ist eine Idee des eigenen Ruhms. Wenn da steht, wir wollen uns einen Namen machen, dann bedeutet das, es geht um unseren Ruhm. Es geht um meinen Ruhm. Wir wollen den mächtigen Götterturm bauen. Wir wollen den Götterturm bauen. Babel bedeutet im Hebräischen Verwirrung. Im Babylonischen bedeutet es Pforte zu Gott. Wir bauen den Eingangsweg zu Gott. Wir bauen die Pforte zu Gott. Und das Spannende und das Witzige ist, dass obwohl dieser Turm bis in den Himmel reichen soll, das ist wie so ein kleiner Witz eingebaut, muss Gott runterkommen, um ihn sich anzuschauen. Er kommt herunter. Es zeigt dieses Machtgefälle. Ihr baut zwar den mächtigsten Turm, ihr baut zwar den größten, tollsten Turm, den es gibt, aber Gott kommt runter, um drauf zu schauen. So denken Archäologen und Historiker, dass er ausgesehen haben könnte. Das ist ein ähnlicher Turm und es ist wahnsinnig spannend, weil zu diesem Turmbau von Babel auch aus babylonischen Schriften Beschreibungen gibt, die erstaunliche Parallelen aufweisen zu diesem Turm. Und Gott kommt herunter und er kommt das erste Mal herunter in der Bibel und wir sehen wie ein Muster. Wir sehen in Genesis 1 aus dem ersten Buch Mose, von diesen ganzen Kapiteln, wir sehen ein Muster, dass es immer versucht wird, dass die, die gegen Gott rebellieren, sie versuchen, den Garten Eden irgendwie noch zu ergreifen. Sie versuchen, irgendwie danach zu greifen und sie versuchen immer von unten nach oben zu bauen. Es ist keins Opfer, das von unten nach oben steigt, wie ein Blutopfer. Es ist der Turm, der von unten nach oben gebaut wird, damit irgendwie das Göttliche noch erwischt werden kann. So denken sie es. Der Götterturm, er soll, oben ist ein Altar und die Götter, durch Leistung bauen wir uns auf, wir können irgendwie zu Gott hinkommen, durch die Schritte, die wir nehmen, durch die Treppen, die wir nehmen und die Götter können wie runter tropfen. Und dieser Turm, er war so groß, er gab Orientierung. Und jede Geschichte von Kapitel 3 bis Kapitel 11 zeigt den Fall der Menschen in einer anderen Perspektive. Am Anfang sehen wir, wie eine Ehe zerbricht mit Adam und Eva. Wir sehen, wie eine Familie zerbricht, wie Brüder zerbrechen bei Kain und Abel. Wir sehen, wie eine Familie zerbricht bei Noah. Und jetzt sehen wir, wie eine ganze Stadt zerbricht. Es ist ein und dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erklärt. Immer versuchen wir, Gott zu sein. Der Turm in Babylon, die Stadt Babylon, es bietet Orientierung. Was sagen sie? Sie sagen, wir bauen einen Turm, damit wir uns nicht zerstreuen. Damit wir wissen, wo wir sind. Die ganze Idee dahinter ist, wir bauen eine Mauer, wir brauchen Sicherheit, wir bauen einen Turm, wir brauchen Orientierung und wir wollen Ruhm für uns selbst. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir bauen unsere eigenen Türme. Wir bauen unseren eigenen Ruhm in der Gemeinde oder in der Arbeit, wir bauen unsere eigene Sicherheit. Wo halten uns unsere Häuser und unser Besitz ab, Gottes Weg zu nehmen? Der Kernpunkt ist doch, dass Gott den Menschen nach der Arche gesagt hat, und jetzt geht hinaus in die Welt und verteilt euch. Füllt die Erde. Und die Menschen, was tun sie? Sie gehen in den Osten und sie isolieren sich. Da ist keine Verteilung. Wir gehen gemeinsam und bauen einen Zaun. Und dann machen wir unser Ding. Und dann bauen wir eine Orientierung. Aber wo ist unsere Sicherheit, wenn wir das machen? Wer ist bereit zu gehen, wenn Gott heute Nachmittag sagt, Brandenburg, Plattenbausiedlung, Gemeindegründungsprojekt? Wer lässt sein Haus zurück? Sein soziales Sicherheitsnetz, seine Freunde? Und wir bauen uns eigene Orientierungen. Wir bauen uns Leistungssysteme und moralische Konstrukte, damit sie einfach Orientierung geben. Wie verhält man sich wo? Und nichts davon ist schlecht. Alles davon finden wir im Garten Eden. Wir finden Sicherheit im Garten Eden. Wir finden Orientierung im Garten Eden. Da gibt es eine klare Ordnung. In der Mitte steht der Baum des Lebens, dann kommt das, da kommen die Flüsse. Da gibt es eine Ordnung. Und Gott schützt. Und das alles finden wir in den ersten Kapiteln der Bibel. Und der Unterschied ist die Bewegung. Kommt etwas von oben nach unten? Kommt etwas vom Göttlichen ins Menschliche? Oder versucht der Mensch von unten was nach oben zu bauen? Uns nach oben zu heben. Es ist dieselbe Intention, die die Menschen dazu bewegt, Gott gleich zu sein, Adam und Eva. Es ist dieselbe Intention wie bei Kain, dass er seine Stadt baut. Gewaltige Anstrengungen für Sicherheit, für Orientierung und für den eigenen Ruhm. So sein wie Gott. Selbst die Sicherheit, selbst den Ruhm, selbst die Orientierung und Richtung. Und in Zephania schreiben die Propheten: Darum wartet auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist es, die Nationen zu sammeln. Ich sammle die Nationen. Die Königreiche zusammenzubringen und mein Strafgericht über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Dann werde ich aber den Völkern andere reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Denn was ist passiert? Gott macht genau das, was sie nicht wollen. Er verstreut sie. Er verwirrt ihre Sprache, er verwirrt ihre Konzepte, er verwirrt ihr Denken. Und es passiert genau das, was sie nicht wollen. Es passiert genau das Gleiche wie mit Adam und Eva und es passiert genau das Gleiche wie mit Noah. Und an Pfingsten wird es umgekehrt. Es kommen reine Lippen. Und schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas so wie Flammenzungen, die sich zerteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist ihm eingab. Und wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel her einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Achtet auf die Bewegung. Was passiert? Es kommt ein Brausen vom Himmel herab. Der Geist kommt. Hier steht Flammenzungen, andere schreiben, es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Es passiert wieder was mit den Zungen. Es ist eine Umdrehung von Babel, die Sprachbarriere. Und wenn wir jetzt da noch reinfügen, die Denkbarriere, das Fundament unseres Handelns, es wird wie ersetzt. Alle Barrieren werden aufgebrochen. Alle werden aufgehoben. Alle werden zu einem Volk Gottes, Griechen, Juden, Sklave, Freier, durch den Geist Gottes. Und wer recherchefreudig ist, Lukas zählt danach die Völker auf. Schaut euch an, was für Völker da drin stehen und blättert in diesen Genesis 10, den ich vorhin kurz erwähnt habe. Ich finde es so schön, wenn die Bibelautoren die Bibel kennen und wir das irgendwie rausfinden dürfen und wie viele Bezüge es da gibt. Aber da kommt ein Geist, der das wieder umdreht, was damals passiert ist. Und wenn wir anschauen, welcher Geist da kommt, was über diesen Geist gesagt wird in Jesaja 11, wenn man es lesen kann, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ich habe manchmal das Gefühl, als hätten wir ein bisschen Angst vor dem Heiligen Geist. Als hätten wir ein bisschen Berührungsängste. Weil wir denken, wir würden sofort umfallen und in Sprachen beten oder irgendwas, was wir nicht wollen, aber der Heilige Geist, was ist er? Er ruht in uns. Es ist kein Berg, kein Turm nötig, der gebaut werden muss. Wir sind der Tempel. Wenn ihr euch dann das Bild erinnert, wir sind das. Wir sind die Stadt. Und der Turm, er soll Orientierung geben, aber die Leute in Babel, sie leben an ihrer Berufung vorbei. Aber was bietet der Geist? Er bietet Rat und Weisheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal orientierungslos warst und was du gerne gebraucht hättest. Wenn ich orientierungslos bin, dann brauche ich Rat und Weisheit. Und wenn ich mich unsicher fühle, wenn ich mich schwach fühle, was brauche ich? Ich brauche Kraft. Wenn ich nach meinem eigenen Ruhm trachte, wenn ich denke, ich werde nicht gesehen, was zeigt mir die Furcht Gottes und die Erkenntnis? Es zeigt mir, wer was in der Hand hat. Es zeigt mir, wer Gott ist und wer ich bin. Die Furcht des Herrn, ich weiß, wer oben steht und wer unten steht. Der Geist gibt ihnen Kraft, hinauszugehen in alle Welt. Haben wir vorhin gelesen. Das schwierige Ding, das, was die Menschen damals nicht geschafft haben, ihrem Auftrag nachzukommen und die Welt zu bevölkern. Was tut der Geist? Er gibt ihnen Kraft, genau das zu tun. Hinaus in die Welt zu gehen. Wir sind eine Stadt auf dem Berg und anders als Babel. Nicht gebaut von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Wir werden zur Stadt. Gott wird in uns zur Sicherheit der anderen. Wenn die Leute ihr Haus verkaufen, warum tun sie das? Nicht, weil ihr Opfer so groß ist, sondern zur Sicherheit der anderen. Wir werden zum Rat der anderen. Wir werden zur Orientierung der anderen. Und wir werden zu Ruhm Gottes. Ein Leben, das zentriert ist auf den Vater, den Schöpfer, auf den Sohn Jesus und auf den Geist, der in unserer Mitte lebt, das ist ein Leben, das das hervorbringt und das das beinhaltet. Orientierung, Sicherheit und Ruhm Gottes. Auf das gefußt. So möchte ich Gemeinde bauen, so möchte ich mein Leben bauen. Und immer wenn ich merke, ah, hier werde ich zum Babel, Turmbabelbauer, dann möchte ich wie innehalten und sagen, Herr, du, bau du den Turm. Von oben nach unten, der umgekehrte Turmbau. Manifestier du deinen Geist in mir, der Sicherheit gibt. Der mir meine Ehre und meine Würde zuspricht. Der mir Kraft gibt und Vertrauen auf dich. Und damit möchte ich schließen. Ihr dürft gerne noch aufstehen zum Gebet. Großer Gott, ich danke dir, dass du uns eins machst. Dass du uns zusammenbringst aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Denkweisen. Dass du deinen Geist schickst, der uns einen kann. Und überall da, wo wir anfangen, Türme zu bauen zu unserer eigenen Orientierung, zu unserer eigenen Sicherheit, zu unserem eigenen Ruhm, auch als Gemeinde da, lass bitte deinen Geist hineintreten und das ersetzen mit dem, was wirklich hält. Und wir beten um deinen Grat, um deine Weisheit, um deinen Geist des Verstandes und der Kraft und der Erkenntnis und der Furcht vor dir, dass wir erkennen, wie groß und herrlich du bist. Großer Gott, so gieß ihn aus, deinen Heiligen Geist über uns, wie du ihn ausgegossen hast über den Jüngern, wie du ihn ausgegossen hast über der Urgemeinde, so gieß ihn du neu aus über uns, dass wir Schritte der Orientierung, der Sicherheit und des Ruhmes für dich gehen dürfen. Amen.